Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen. Die gleiche Sprache zu sprechen, heißt nicht unbedingt, sich zu verstehen. Das zeigt alleine schon die lange Geschichte der Missverständnisse zwischen Männern und Frauen. Gefährlich kann Sprache auch sein, vor allem im Netz macht sich diese Dynamik bemerkbar. Deswegen sprechen wir heute über Sprache, über den neuen Duden, über Hasssprache und über Musik, die, um es ein bisschen pathetisch zu sagen, vielleicht sogar eine Universalsprache ist. Früher traf man sich zum Musizieren, zum Reden und Diskutieren, zum Amüsieren im Salon. In den berühmten Gesellschaftsräumen von zum Beispiel Madame de Stael oder Rahel Farnhagen trafen sich Literaten, Intellektuelle und schillernde Persönlichkeiten. Die Vorstellung, das Internet mit seinen Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten könnte so etwas wie ein moderner Salon sein, ein Raum für das gesellschaftliche Miteinander. Diese Vorstellung hat sich so leider nicht erfüllt. Gerade die sogenannten sozialen Plattformen erweisen sich immer wieder als unsozial, mit schnellen Empörungsspiralen, Fake News und Hate Speech. Die Sprachwissenschaftlerin Tatjana Schäffler setzt sich mit dieser Sprache im digitalen Raum wissenschaftlich auseinander. An der Ruhr-Universität Bochum bekleidet sie seit kurzem die wahrscheinlich weltweit erste Professur für digitale forensische Linguistik. Ich habe sie heute Nachmittag gefragt, wie groß das Feld der kriminellen Sprache im digitalen Raum eigentlich ist, ob es überhaupt überschaubar ist.
Ich glaube, dass es zurzeit sehr schwer überschaubar ist, weil eben viel von, gerade von der kriminellen Sprache oder überhaupt von diesen negativen Kommunikationspraktiken nicht unbedingt im Offenen stattfindet, in den Räumen, die wir vielleicht auch gut kennen, sondern viel davon auch versteckt stattfindet in geschlossenen Gruppen und Foren. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht klar, wie viel davon überhaupt existiert und wer dort alles agiert.
Aber wie kommen Sie dieser Sprache denn dann auf die Fährte?
Das ist schwierig. Also wir schauen natürlich bis jetzt erstmal die Sachen an, die tatsächlich im Offenen auch stattfinden. Da gibt es ja auch genügend beleidigende Sprache zum Beispiel oder Desinformation, die eben dann auch viele Menschen erreichen. Also die in Twitter, in Facebook, in anderen offenen Medien stattfinden, in Kommentarspalten. Das ist natürlich auch wichtig, sich das zuerst anzuschauen. Aber zum Beispiel im Bereich von Hate Speech versuchen wir jetzt auch in andere Medien zu schauen, die vielleicht nicht so öffentlich bekannt sind oder wo auch ein bisschen andere Interaktion stattfindet, zum Beispiel Telegram-Kanäle. Dort sind eben viele Personen auch anonym unterwegs und man findet dort eher diese beleidigende Sprache.
Jetzt ist es ja so, dass es durchaus schon Versuche gibt, Filter zu bauen, die Hate Speech zum Beispiel aufspüren. Das Problem ist ja aber, dass Sprache eigentlich nie eindeutig ist und außerdem dynamisch. Es gibt immer wieder neue Wortschöpfungen, die ja dann auch manchmal so ein Eigenleben führen. Wie kann man da überhaupt Regeln für die Erkennung aufstellen?
Ja, ich glaube deswegen auch, dass mit den Filtern das sicherlich nicht getan ist und dass unsere automatischen Methoden, die wir entwickeln können, immer nur unterstützend wirken können. Das heißt, wir versuchen natürlich datengestützt zu arbeiten, also in der Computerlinguistik. Wenn wir Sprache mit Computern verarbeiten, arbeiten wir sehr viel mit großen Korpora, großen Datenmengen, die wir sammeln, wo wir dann erstmal manuell tatsächlich durchgehen und sagen, ja, das war jetzt Hate Speech und das nicht. Und dann basierend darauf maschinelle Lernverfahren trainieren, die dann Voraussagen für neue Daten machen können. Diese Verfahren sind eben auf Daten trainiert, die tatsächlich aus den sozialen Medien stammen. Das heißt, die sich dann auch in gewisser Weise anpassen können an neue Ausdrucksweisen. Also wir müssen da nicht mit einer festen Liste von Schimpfwörtern herangehen, sondern können uns eben auch anpassen, wenn wir wieder neue Daten sammeln. Aber es stimmt, man hinkt immer einen Schritt hinterher sozusagen. Die Sprache entwickelt sich weiter und Menschen sind eben auch sehr kreativ damit.
Nehmen wir doch mal den Fall Donald Trump, der seit den Wahlen in den USA immer wieder behauptet hat, die Wahl wäre gestohlen worden und vor wenigen Tagen seine Anhänger auch dazu aufgefordert hat, zum Kapitol zu gehen. Wir wissen alle, wie das endete. Was bedeutet das konkret für Ihre Forschung? Was können Sie daraus lernen?
Also gerade die Daten von Donald Trump sind sehr interessant für die wissenschaftliche Forschung und es wäre super toll, wenn Twitter diese auch herausgeben würde. Aber dort wäre es eben sehr interessant, weil gerade diese Sprache von Donald Trump zum Beispiel, die ist eben teilweise auch recht subtil. Da gibt es zwar Hinweise vielleicht auf Desinformation oder auch auf Hassrede, aber diese ist nicht immer offensichtlich. Da muss man schon den richtigen Kontext kennen, um die zu verstehen. Und deswegen ist es für unsere Forschung sehr wichtig, auch solche Daten zu bekommen, die wir analysieren können und an der wir dann unsere Methoden weiterentwickeln können.
Wenn man sich Sprache im Netz anschaut, dann geht es ja nicht immer nur um Kriminelles. Mich würde schon noch interessieren, wie stark hat sich eigentlich unsere Sprache in Wechselwirkung mit einem bestimmten Sprachgebrauch im Netz verändert?
Das kann ich jetzt gar nicht quantifizieren, wie stark, aber das findet auf jeden Fall statt. Also eine Sache, die natürlich jeder kennt, sind zum Beispiel Emojis, die aus dem rein digitalen Bereich eben auch Einzug jetzt finden in gedruckte Medien, zum Beispiel auf Plakaten, auf Schildern habe ich das schon gesehen, an Läden, wo Abstandsregeln kommuniziert werden mit Emojis zum Beispiel, aber auch andere vielleicht Redewendungen, andere sprachliche Phänomene, die aus den sozialen Medien dann auch in den täglichen Sprachgebrauch wandern.
Also wird die Sprache reicher dadurch oder einfach nur anders?
Als Sprachwissenschaftlerin, die sich gerne mit den digitalen Medien beschäftigt, würde ich schon sagen, reicher. Also es gibt eben mehr Möglichkeiten vielleicht, sich auszudrücken. Ja, wir finden dann neue Mittel, die irgendeine Lücke, die es im Kommunikationsbereich gegeben hat, dann füllen. Wie zum Beispiel diese Emojis. Die sind ja deswegen so gern genutzt, weil sie anscheinend irgendeinen Bedarf füllen. Und wir haben dann eben mehr Möglichkeiten, wie wir uns ausdrücken können, vielleicht auch im nicht-digitalen Raum.
Die Sprachwissenschaftlerin Tatjana Schäffler über unter anderem Hate Speech im Netz und wie man dagegen wirken kann. In den letzten Jahren hat es, wenn es um Sprache geht, zunehmend Kontroversen um Gendergerechtigkeit gegeben. Das Binnen-I oder das Sternchen, das zum Beispiel eine Berufsbezeichnung nicht mehr allein im generischen Maskulinum ausdrückt, sondern auch die weibliche Bezeichnung beinhaltet, ist so ein Streitpunkt. Diese Woche hat sich nun eine Sprachinstitution zur geschlechtergerechten Sprache positioniert. Der Duden will bis Ende des Jahres in seiner Online-Ausgabe alle 12.000 Personen- und Berufsbezeichnungen in der männlichen und in der weiblichen Form erklären. Es gehe um eine Präzisierung der Inhalte und deren Bedeutung, so der Duden Verlag. Einige Sprachwissenschaftler allerdings kritisieren diese Änderungen. Warum? Das fasst Sebastian Engelbrecht zusammen.
Der Online-Duden wird umgeschrieben. Zu 12.000 Artikeln über Personen- und Berufsbezeichnungen soll jeweils ein zweiter hinzukommen. So stellt das Wörterbuch künftig den Mieter nicht mehr als jemand, der etwas gemietet hat, vor. Vielmehr gilt er nun als männliche Person, die etwas gemietet hat. Entsprechend lautet die Bedeutung von Mieterin in Zukunft weibliche Person, die etwas gemietet hat. Bisher wurde unter Mieterin auf die männliche Form verwiesen. Das Wort Mieter stand für das generische Maskulinum, das alle Geschlechter umfasst. Jetzt aber schafft die Duden-Redaktion zumindest in der Online-Ausgabe ihres Wörterbuchs das generische Maskulinum faktisch ab, also die maskuline Form, die traditionell als geschlechtsneutral verwendet wird. Katrin Kunkel-Razum, Leiterin der Duden-Wörterbuch-Redaktion, beschreibt den Wandel so.
Wir sehen in der Kernbedeutung tatsächlich die Beschreibung eines Geschlechts und zwar in der Symmetrie zur weiblichen Bezeichnung. Das heißt nicht, dass wir leugnen, dass es stärker generische Verwendungen gibt im Sinne von zum Arzt gehen oder die Ärzte dieses Krankenhauses operieren, wobei wir letzteren Fall schon für kompliziert halten, weil man dann eben tatsächlich nicht genau weiß, sind da auch Frauen beteiligt oder nicht.
Im Laufe dieses Jahres will die Duden-Redaktion das gesamte Online-Wörterbuch überarbeiten und damit das generische Maskulinum faktisch verschwinden lassen. Dagegen regt sich Widerstand unter Linguisten. Die Sprachwissenschaftlerin Eva Trutkowski von der Freien Universität Bozen meint,
das generische Maskulinum gehört einfach zur deutschen Sprache dazu. Von daher finde ich diese Neudefinition ziemlich problematisch.
Der Duden missbrauche seine Deutungs- und Definitionshoheit über die deutsche Sprache, meint Trutkowski. Er propagiere eine einseitige Sichtweise im Streit um die Geschlechtergerechtigkeit in der deutschen Sprache. Dem hält die Duden-Chefredakteurin entgegen:
Wir positionieren uns hier überhaupt nicht einseitig. Wir konkretisieren unsere Einträge im Online-Wörterbuch für männliche und weibliche Personenbezeichnungen.
Man wolle die generische Verwendung des Maskulinums nicht bestreiten, lässt die Duden-Redaktion verlauten. Sie sei aber nicht Bestandteil der lexikografischen Kategorie Bedeutung. Anders gesagt, das generische Maskulinum hat in einem Bedeutungswörterbuch keinen Platz. Auch dem widerspricht die Linguistin Trutkowski.
Allerdings wird das generische Maskulinum ja nach wie vor in der Sprache verwendet. Und gerade auch für Sprachlerner fände ich es sehr problematisch, wenn die jetzt eine Bedeutung nachschauen würden im Online-Duden und dann sehen, dass es nur noch die spezifisch männliche Interpretation hat, dann entspricht das einfach nicht der Wahrheit.
Eva Trutkowski befürchtet, dass der Reform beim Online-Wörterbuch des Duden weitere Schritte folgen werden.
Natürlich ist es jetzt ein Problem. Also man hat sich jetzt Definitionen erschaffen, die ausschließlich eine Binarität abbilden. Und jetzt muss man irgendwie handeln, um nicht-binäre Menschen auch mit ins Boot zu nehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt das Sternchen kommt, sozusagen mit der Begründung, dass eben nicht-binäre Menschen auch abgebildet werden müssen in der Sprache.
Noch ist es nicht so weit. Glaubt man Katrin Kunkel-Razum von der Duden-Redaktion, dann wird das Sternchen nicht in den Duden-Rang erhoben.
Der Duden hat das Sternchen generell nicht eingeführt. Wir äußern uns zum Sternchen an verschiedenen Stellen. Und ansonsten plädiert Duden nach wie vor dafür, so wie wir das schon seit mehreren Jahren machen, alle Möglichkeiten geschlechtergerechter Sprache zu nutzen. Das empfehlen wir auch in den drei Ratgebern, die wir zu diesem Thema inzwischen aufgelegt haben. Und da ist das Sternchen ja, wie gesagt, nur eine von vielen Varianten.
Das Festhalten am generischen Maskulinum würde 12.000 zusätzliche Wörterbuchartikel überflüssig machen und den Lesern das Sternchen ersparen. Um der Genderverwirrung und der Sexualisierung der deutschen Sprache zu entgehen, hält die Bozener Sprachwissenschaftlerin Eva Trutkowski nach wie vor am generischen Maskulinum fest.
Sebastian Engelbrecht über die Kritik an der Überarbeitung des Online-Dudens. Der britische Filmemacher Michael Apted gehörte zu den besonders vielseitigen Regisseuren. Er drehte Filme über die Gorilla-Forscherin Diane Fossey oder mit Gorky Park einen Thriller über den Kalten Krieg. Er begleitete in seiner Fernsehdoku Up eine Gruppe von Menschen über Jahrzehnte vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter. Er führte Regie bei Serien und nicht zuletzt bei James Bond Die Welt ist nicht genug. Das war 1999. Damals spielte Pierce Brosnan den Martini-trinkenden Agenten und zusammen mit Michael Apted entstand die Idee eines vielleicht nicht mehr ganz so holzschnittartig gezeichneten James Bond, wie Apted erzählte.
Am wichtigsten war, als ich zu dem Projekt stieß, dass es diese Lust auf eine Veränderung gab, ein Wunsch danach, von der reinen Action wegzukommen. Pierce Brosnan wollte seine Figur weiterentwickeln, wollte ihr eine größere Tiefe verleihen. Ich fühlte mich wohl in diesem Team, weil man etwas von mir verlangte. Es war nicht dieses Gefühl, dass alle wussten, wie man es macht, weil sie bereits 18 Bond-Filme gedreht hatten. Sie wollten die Story auffrischen und verlangten nach Abwechslung. Da gab es für mich genug Motivation, mitzuarbeiten. Plenty of
scope in there for me to work, yeah. Michael Apted hatte offenbar ein gutes Gespür für die Zusammenarbeit mit seinen Hauptdarstellerinnen und Darstellern. Zwei von ihnen, Sissy Spacek und Jodie Foster, gewannen unter seiner Regie einen Oscar. Wie heute bekannt wurde, starb Michael Apted am Donnerstag, kurz vor seinem 80. Geburtstag. Jenny Bayen erinnert an ihn.
Große Hollywood-Filme und Blockbuster waren für Michael Apted kein Problem. Als Regisseur sorgte er mit Filmen wie Gorky Park, Die Chroniken von Narnia oder James Bond, Die Welt ist nicht genug, regelmäßig für volle Kinosäle.
Wer sind Sie?
Mein Name ist Bond. James Bond. Können Sie nicht guten Tag sagen, wie jeder normale Mensch?
Sein Herz hing aber immer an einem anderen Projekt, und zwar seinem ersten. Nachdem Apted in Cambridge Recht und Geschichte studiert hatte, machte er eine 6-monatige Ausbildung bei der Produktionsfirma Granada Television in Manchester. Sein erster Job war es im Jahr 1964, bei einer Dokumentation über eine Gruppe von 7-jährigen britischen Kindern zu helfen. Der erste Teil der Dokumentationsserie Up. Und die Doku über die sozialen Schichten und Verhältnisse in Großbritannien wurde überraschenderweise zu einem großen Erfolg, wie Apted später erzählte. Es sei ein Blick tief in die Seele der Menschen gewesen und habe gezeigt, wie sehr das Land seine jungen Menschen ignoriere. Er habe danach andere Projekte gemacht und als Jahre später der Anruf kam, eine Fortsetzung zu machen, habe er nur ganze 6 Sekunden überlegen müssen. Ab diesem zweiten Teil der Abserie war Michael Apted dann als Regisseur an Bord und begleitete die Protagonisten von ihrer Kindheit bis kurz vor dem Rentenalter.
In 1964, Granada Television brought together a group of 7-year-olds. We have followed their lives every 7 years, their dreams, ambitions and fears for the future.
Insgesamt begleitete Apted die Protagonisten über einen Zeitraum von 56 Jahren und drehte 9 Dokumentationen. Sein Ziel? Die Ungerechtigkeit des britischen Sozialsystems offenzulegen und zu zeigen, dass die jeweilige Gesellschaftsschicht, in die ein britisches Kind geboren wird, zwingend über den weiteren Verlauf seines Lebens bestimmt. Der letzte Teil war die Folge 63 ab. Und wurde im Jahr 2019 veröffentlicht. Zuletzt hatte Apted in Interviews angekündigt, Interesse an einer weiteren Folge zu haben. Wieder 7 Jahre später, dann zum 70. Geburtstag der Protagonisten.
Jenny Byen über den britischen Regisseur Michael Apted, der im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Die klassische Musik hat ein Nachwuchsproblem, vor allem beim Publikum. Jüngere Zuschauer und Zuhörer sind eher eine Seltenheit. Klassik und Oper sind elitär und von gestern. Diesen Vorurteilen könnte ich jetzt noch eine ganze Reihe hinzufügen, denn die Liste ist durchaus lang. Wie also den Nachwuchs für die Geige, das Klavier, die Posaune begeistern und für klassische Musik? Der Pianist und Dirigent Lars Vogt, musikalischer Direktor des Orchestre de Chambre de Paris, geht diese Frage seit gut 15 Jahren ganz praktisch an und geht zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen an die Schulen. Rhapsody in School heißt das Projekt, über das ich mit Lars Vogt im Rahmen unserer Reihe Innovationsmotor Kultur gesprochen habe. Er und bekannte Kolleginnen und Kollegen wie Tenor Klaus-Florian Vogt oder die Geigerin Julia Fischer wollen mit Rhapsody in School Schüler wieder für die Klassik begeistern. Klingt so, als ob der Innovationsmotor dafür nicht aus den Bildungseinrichtungen kommt, sondern von auswärts angeschoben werden muss.
Es kommt immer auf die Personen an, die man trifft. Also wenn ich auch auf mein Leben zurückblicke, es sind immer bestimmte Menschen, die einen dann mitreißen und die einen packen. Ich habe beispielsweise in der Schule bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Geschichte nicht gemocht. Und dann kam plötzlich ein Lehrer, der das so toll und charismatisch gemacht hat und dann war ich voll dabei. Und so ähnlich ist es natürlich bei der Musik auch. Es gibt ganz tolle Musiklehrer, die charismatisch sind, die die Emotionalität von Musik vermitteln. Da fluppt das natürlich ganz anders, als wenn das so bildungsbürgerlich und Schwerpunkt nur auf Analyse und so und wie ich es manchmal noch erlebt habe. Da ist es natürlich schwierig, dann wirklich einen Funken überspringen zu lassen. Und das war unser Gedanke, als wir das ins Leben gerufen haben, dass wir zumindest helfen können, dass wir als Musiker einfach in die Schulen gehen. Unser ganzes Leben besteht aus Musik. Und die Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen spüren, was das für ein Feuer sein kann an jemandem. Ich glaube, viel mehr braucht das gar nicht sein. Einfach diese Neugierde zu wecken, da muss doch was sein.
Weil Sie das Wort bildungsbürgerlich eben benutzt haben, das würde ich gerne aufgreifen, weil ich glaube, das ist doch tatsächlich ein Problem, oder? Dass gerade die klassische Musik, die Klassik, auch die Instrumente wie Geige oder Klavier, doch genau dieses Image haben, bildungsbürgerlich zu sein und dass es da vielleicht auch eine gewisse Hemmschwelle gibt. Wie kann man dagegen angehen?
Also mir fällt jetzt ganz spontan ein, dieses tolle Projekt in Venezuela, wo einfach ganz, ganz viele Kinder aus den ärmsten Verhältnissen Musik machen, Instrumente lernen, nicht dieses Projekt von Abreu ins Leben gerufen, El Sistema. Es geht absolut und ich sehe es ja auch selber, wenn ich in die Schulen gehe. Ich bin auch zum Teil wirklich in Schulen, in problematischen Bezirken gewesen, wo Kinder sonst wirklich nicht sehr viel damit zu tun haben. Und selbst da, ehe man sich versieht, spricht man über den späten Beethoven. weil die einfach neugierig sind, was mir mit am meisten Spaß macht beim Musikmachen. Und plötzlich ist man in diesem Gespräch drin. Und dazu muss man zunächst mal nichts wissen. Natürlich ist es bei Musik wie bei allen Dingen so, dass es immer mehr Spaß macht, je mehr man diese Sprache versteht. Aber zunächst mal muss eine Neugierde da sein und eine Neugierde darauf muss immer erstmal emotional kommen. Und das ist das, was ich so oft vermisst habe. So oft war diese Herangehensweise für mich viel zu kopfig.
Ja, Musik ist ja eigentlich eine universelle Sprache und das Interessante ist ja, dass vielleicht man tatsächlich ja auch Hemmschwellen, wenn man jetzt sich zum Beispiel mal das Publikum anguckt, das ja auch irgendwo herkommen muss, abbauen kann, indem man andere Orte entdeckt. Das ist ja durchaus auch innovativ, was Sie zum Beispiel mit dem Spannungen-Festival gemacht haben, dass man in einen nicht-urbanen Raum geht, eine besondere Konzertsituation schafft und eben dann auch nicht so eine große Halle hat, in der man Musik vielleicht auch anders erfährt?
Absolut. Musik gehört überall hin. Und Musik gehört in die Mitte unserer Gesellschaft. Mit meinem früheren Orchester in Newcastle haben wir es oft so gemacht, dass wir zum Beginn der Saison dann Minikonzerte in Shopping Malls und im Bahnhof gespielt haben. Natürlich war das dann unglaublich laut und man konnte vielleicht die Feinheiten nicht so wahrnehmen. Aber es sollte einfach ein Zeichen setzen, wir gehören zu euch, wir gehören hier mitten rein und plötzlich blieben dann Familien mit Kindern stehen und ich habe dann manchen Kindern den Dirigentenstab in die Hand gedrückt und gesagt, na, stell dich mal vors Orchester, mach mal.
Das macht denen dann wahrscheinlich auch Spaß.
Das macht unglaublich Spaß und ich dachte auch erst, dass mein Orchester das vielleicht ein bisschen blöd findet oder schwierig findet und die kamen alle zu mir hinterher und haben gesagt, ach wie herrlich, das hat so einen Spaß gemacht und die Reaktion der Menschen zu sehen, die nicht damit rechnen, plötzlich ein Sinfonieorchester mitten im Bahnhof vorzufinden. Die Musik gehört überall hin und gehört tatsächlich nicht nur in diese Tempel. Ich kann es selber nachempfinden, weil ich komme selber nicht aus einer Familie, wo klassische Musik zunächst mal unheimlich zu Hause war. Das kam erst mit der Zeit so dazu und ich habe mir das selber auch
Sie haben ja auch Fußball gespielt.
Ich habe auch Fußball gespielt, intensiv. Insofern verstehe ich das immer, wie es ist, wenn jemand noch den Zugang zur klassischen Musik nicht hat und ihn aber vielleicht gerne finden möchte. Und dieser erste Schritt, dieses vielleicht möchte ich ihn gerne finden. Das ist schon ein riesen Schritt. Und darauf kann man dann aufbauen. Aber dann muss auch die richtige Inspiration kommen und müssen die richtigen Dinge passieren, dass man dann nicht wieder verschreckt wird und sagt, ah, ist doch nichts für mich.
Ich habe mich gefragt, ob zur Innovation auch gehört, dass man vielleicht so das Künstlerbild auch ein bisschen anders definieren muss. Ich habe gelesen, dass Sie mit Ihrem neuen Orchester, das Orchestre de Chambre de Paris, gemeinnützige Projekte in Paris verfolgen wollen. Würden Sie das auch so sehen, dass der Musiker vielleicht auch, weil er ja doch auch in der Öffentlichkeit steht und mit Publikum zu tun hat, solche Aufgaben eigentlich auch erfüllen muss?
Absolut. Wir haben gesellschaftliche Aufgaben und in einer Stadt wie Paris ist es eben wichtig, dass wir nicht nur im Théâtre Champs-Élysées und in der Philharmonie spielen, sondern dass wir eben auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten haben wir dauernd in den Altenheimen gab es dann kleine Konzertchen mit wenig Musikern natürlich. Wir haben in den Gefängnissen gespielt und dass es eine soziale Aufgabe gibt. Musik soll überall hinwirken. Wenn ich an irgendeine Religion glaube, dann daran, dass Musik wirklich allen Menschen gehört und allen Menschen ganz, ganz viel bedeuten kann. Muss nicht. Natürlich werden wir nicht alle erreichen, aber zumindest die Möglichkeit sollte da sein. Und da haben wir als Musiker eben auch die Aufgabe, wirklich um jede Seele zu kämpfen.
Wenn wir jetzt über Innovation sprechen, dann ist das doch im Moment für Sie eigentlich eine ganz schwierige Situation. Oder stelle ich mir jedenfalls so vor, dass es für Sie schwierig ist. Sie können nicht vor Publikum auftreten. Der Kontakt zum Publikum, der geht irgendwie verloren. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so kompensieren kann mit Online-Auftritten. Aber was würden Sie sagen? Ist das so, dass da auch viel verloren geht? Oder könnte man auch sagen, auf der anderen Seite muss man sich jetzt andere Wege überlegen und es gibt da auch einen Schritt in Richtung Innovation?
Also für mich war es vor allen Dingen ein bisschen Rückbesinnung. Ich habe gemerkt, wie viel die Musik einfach mir ganz persönlich bedeutet in meiner täglichen Beschäftigung. Ich habe diese Online-Geschichten auch ein bisschen probiert. Für mich ist es dann doch irgendwie ein Schmarrn im Vergleich zu dem richtigen Kontakt. Das ist immer ein zusätzlicher Weg. Natürlich haben jetzt auch manche Orchester, haben wir dann gestreamt, und manche, wie zum Beispiel das DSO in Berlin, machen das fantastisch mit auch tollen neuen Formaten und füllen das wirklich, wirklich mit Leben. Man merkt eigentlich, was man für einen Hunger dann wieder bekommt. Der Mensch ist eben dazu gemacht, der ist einerseits gibt es diese private Seite, die wir jetzt sehr viel haben, die ich auch irgendwo genieße, nachdem ich 30 Jahren jetzt sehr viel auf dem Podium gestanden habe. Und wo ich einfach mit der Musik für mich bin, an meinem Flügel oder vor einer Partitur. Und es gibt aber eben auch die öffentliche Seite des Menschen, dass man etwas gemeinsam erlebt. Dass man zusammen tanzt, zusammen singt, zusammen musiziert, zusammen was isst. Und diese Seite ist eben auch wahnsinnig wichtig. Das ist mir jetzt nochmal so bewusst geworden. Und wie hungrig man nach Kultur ist. Im Dezember konnte ich tatsächlich noch ein paar Konzerte spielen in Spanien, wo noch für Kultur noch geöffnet war. Also war ich in Bilbao, habe dort mit dem Orchester Konzerte gemacht, als Pianist und als Dirigent. Das Guggenheim-Museum war offen, einfach durch ein Museum zu gehen, die Kunstwerke zu sehen. Am selben Abend hat ein Kollege einen Klavierabend gespielt. Dann bin ich da auch noch hingegangen. Ich hatte so ein Gefühl, dass ich lange Zeit nichts gegessen und getrunken habe. Und plötzlich war dieses reichliche Festmahl da vor mir. Also man wird sich noch bewusster, wie wichtig das ist. Natürlich müssen wir immer neue Formate suchen und versuchen, die Leute zu uns zu holen, beziehungsweise auch wir zu den Leuten zu gehen, in unterschiedlichster Form, weil dieses gemeinsame Erleben ist ebenso unersetzlich, dass man gemeinsam durch eine Reise geht, wie die Musik uns vorgibt oder das Kunstwerk. Und wenn man sowas gemeinsam erlebt hat und geht aus einem Konzert raus, das ist eben unersetzlich.
Sagt der Pianist und Dirigent Lars Vogt, mit dem ich innerhalb unserer Reihe Innovationsmotor Kultur unter anderem über sein Projekt Rhapsody in School gesprochen habe. Was es heute noch aus der Kultur zu vermelden gibt, das sagt Ihnen jetzt Michael Köhler.
Sie eine Folkfee der Friedlichen zu nennen, das wird ihrer politisch-kulturellen Bedeutung nicht gerecht. Dabei war sie in den 60er Jahren die Stimme, die gegen den Vietnamkrieg und gegen Rassismus öffentlich sang und auftrat. An der Seite von Martin Luther King etwa sang sie »We shall overcome«. Heute wird Joan Baez 80 Jahre alt. Die Tochter einer schottischen Mutter und eines mexikanischen Vaters entstammt einer sehr religiösen Quäkerfamilie. Die Ikone der Bürgerrechts-, Friedens- und Pazifismusbewegung von 1963 bei einem ganz anderen Marsch auf Washington dabei, als wir ihn vor 3 Tagen erlebt haben. Sie erinnert sich folgendermaßen.
I have impressions of very bright colors.
Wenn ich an den Marsch denke, erinnere ich mich vor allem an die bunten Farben, an die schönen Kleider, die die Schwarzen trugen. Man bat mich zu singen und ich sang We Shall Overcome. Das war für mich einer dieser historischen Momente. Ich bin glücklich, dass ich dabei war.
And I'm always happy that I was there.
Right here on the stage are present. Joan Baez has once again gone before the microphones on the podium and is now beginning to entertain the vast audience. Let's listen to Joan Baez.
Joan Baez, die heute 80 Jahre alt wird und der damals der FBI, die CIA und der KGB auf den Fersen waren, um die Welt folgten, war eine Ikone der Hippie- und Friedensbewegung. Ironisch nannte sie die Beobachtung durch die Geheimdienste mal schmeichelhaft für sie. 2018 gab sie ihre Abschiedstournee. Die britische Königin Elisabeth und Prinzgemahl Philipp sind heute gegen Corona geimpft worden. Zugleich erwartet der britische Bestsellerautor Robert Harris gravierende Auswirkungen der Corona-Pandemie. Er wäre nicht überrascht, wenn das unser Wirtschaftssystem, unsere Gesellschaft und Psychologie tiefgreifend beeinflusst. Das sagte der Erfolgsautor der Augsburger Allgemeinen Zeitung in ihrer heutigen Ausgabe. Die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen, mag sich ändern. Die Zeit des Händeschüttelns und der Umarmungen, die wird vielleicht vorbei sein. In Corona-Zeiten fühlt sich Harris wie in einem Roman aus seiner Feder. Er sagt, die Pandemie passt in das Weltbild, das ich schon vorher hatte. Die meisten meiner Bücher beschäftigen sich mit der Fragilität unserer Zivilisation und Gesellschaft.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Ein mögliches Impeachment gegen den noch amtierenden amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der darüber jetzt nicht twittern kann, das ist ein Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Außerdem mehr zu dem vermissten Flugzeug in Indonesien. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.